Herr, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen und ich bete, dass durch dein Wort du wirklich selber zu uns redest, uns begegnest, in unser Leben hineinsprichst. Herr, wir laden dich ein, dass du jetzt wirkst in dieser Zeit und wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass du da bist. Amen. Gut, ihr seht hier zwei Bilder. Einen Wolkenkratzer. Und einen Obstbaum. Die haben beide was miteinander zu tun. Die haben was gemeinsam. Und zwar, sie sind beide tief gegründet. Der Wolkenkratzer hat ein Fundament, was tief in die Erde hineinreicht. Ich glaube, der hier, der steht in New York, ist über 500 Meter hoch. Und sein Fundament reicht 60 Meter tief in die Erde hinein. 60 Meter tief. Gewaltig. Bei dem Obstbaum, da ist es nicht so weit hinein, aber das Verhältnis von der Wurzel gegenüber dem sichtbaren Teil, was wir hier sehen, ist in etwa beim Obstbaum 1:1. Was nach oben rausragt, was nach oben sichtbar ist, ist auch nach unten gewachsen und in der Erde genauso groß vorhanden. Enorm. Dadurch, dass sie beide tief gegründet sind, können sie beide bestehen. Der Wolkenkratzer steht sicher, weil er ein tief verankertes Fundament hat und der Obstbaum wächst und bringt gute Frucht, weil er gesund im Boden verwurzelt ist. Und es sind zwei gute Bilder, die auch für uns als Christen eine wichtige Botschaft enthalten. Wir müssen in unserem Glaubensleben ein gesundes Fundament haben, um in den Stürmen dieser Zeit sicher zu stehen und nicht umzufallen. So vieles stürmt zum Beispiel durch die Medienwelt auf uns ein. Was davon ist gut für mich und was nicht? Beziehungsweise, wie viel Information, die auf mich einströmt, ist gesund für mich. Da brauchst du Klarheit von Gott her, um da durchzusehen und die wächst in dir, wenn du in ihm und in seinem Wort gegründet bist. In seiner Rede über das Ende der Zeit, in Matthäus 24, da warnt Jesus zweimal vor Menschen, welche die Gläubigen verführen werden. Bis heute hat es in der Kirchengeschichte immer wieder solche Verführer gegeben, die Jesus-Nachfolger auf eine falsche Bahn gebracht haben. Um denen nicht auf den Leim zu gehen, brauchst du ein Gegründetsein im Wort und in der Familie Gottes. Wir haben vorhin schon die Zeit von Hitler erwähnt. Wie viele Christen sind zur Hitlerzeit von Jesus abgefallen und haben an der Stelle Gottes Adolf Hitler verehrt. Und es sind viele gewesen. Der Feind ist nicht dumm, wenn es darum geht, Gottes Kinder zu verführen. Wenn dein Leben als Christ segensbringend und somit fruchtbar sein soll, und dazu sind wir laut Jesus von ihm berufen, dann musst du in ihm verwurzelt sein, genauso wie der Obstbaum in der Erde verwurzelt ist. Gute Erfahrungen mit Jesus sind wunderbar, aber Erfahrungen allein bringen noch kein Fundament in dein Leben. Wie viele schmeißen ihren Glauben über Bord, wenn sie mit Jesus auch Schmerzliches erleben? Und wenn wir Erweckung erleben möchten, dann braucht es Gläubige, die in Jesus gegründet sind, um die vielen, die zu Jesus finden, in der Nachfolge anzuleiten. Wenn dein Fundament nicht belastbar ist, wirst du noch keine Verantwortung für andere übernehmen können. Wie wichtig ist es, dass wir als Gotteskinder ein stabiles Fundament haben, beziehungsweise, dass wir verwurzelt sind. Ein paar Dinge habe ich in den genannten Beispielen schon mit benannt, die das für uns sein können. Und das möchte ich mit euch heute ein Stück näher betrachten. In erster Punkt, sei gegründet im Wort Gottes. Wir lesen Matthäus 24, Vers 35, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Gottes Wort hat in Ewigkeit Bestand. Und wie kostbar ist es, dass dieser Schatz für uns zugänglich ist. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt, hat auf dieser Welt Zugang zu einer Bibel. Es gibt viele, die hätten gern eine. Wir haben Zugang zu einer Bibel. Wir können täglich in der Bibel lesen. Was für ein Schatz. Das Wort Gottes ist eine Konstante durch alle Zeiten hindurch. Wie vieles hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte verändert. Und wie vieles ändert sich bis in unsere heutige Zeit hinein. Machthaber haben sich geändert, eine Gesellschaftsordnung hat die andere abgelöst, Gesetze ändern sich und so weiter. In all dem Auf und Ab ist Gottes Wort die Konstante. Es ist das Wort des einen lebendigen Gottes, der Schöpfer aller Dinge ist. Es ist das Wort des lebendigen Gottes, durch das er alle Dinge geschaffen hat. Wir erinnern uns ganz am Anfang der Bibel. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach und es wurde. Durch sein Wort hat er alle Dinge hervorgebracht. Alle Dinge sind durch sein Wort geworden. Sein Wort ist die Anleitung zu einem gelingenden Leben, die uns der Schöpfer des Lebens gibt. Das ist wie eine Bedienungsanleitung für unser Leben. Und wie gut, dass er die uns mitgibt. Leider halten sich nicht viele Menschen an die Bedienungsanleitung und erleben dann im Leben viel Not und Schiffbruch. Wenn wir uns ein technisches Gerät kaufen, im Normalfall als erstes nimmst du die Bedienungsanleitung her und guckst, wie funktioniert das? Wie habe ich es zu bedienen? Du legst nicht einfach drauf los. Ja, wenn du dir eine neue Waschmaschine kaufst und denkst, das Ding macht sauber und kommst dann mit deinem Geschirr an und tust dein Geschirr in die Waschmaschine rein, dann hast du vielleicht sauberes Geschirr, aber kann sein, wenn du die Maschine aufmachst, musst du Kehrschaufel und Besen holen. Ja? Keiner von uns würde auf die Idee kommen, sowas zu machen. Wir wissen es, Bedienungsanleitung, Waschmaschine, okay, dafür. Aber mit unserem Leben gehen wir einfach laxer um. Ja? Die Menschheit geht mit dem Leben viel laxer um. Sie liest nicht die Bedienungsanleitung und nimmt das Wort Gottes nicht ernst. Gott hat uns das gegeben, wie wertvoll, wie kostbar. Das Wort Gottes gibt uns Licht in der Dunkelheit unserer Welt. Es gibt Orientierung in den Fragen des Lebens. Es ist das Fundament, auf dem du sicher stehst in den Stürmen deines Lebens. Beispiel, manch einer kann sich manchmal nicht so annehmen, wie er ist, hat Probleme damit. Und es kommt manchmal auch durch unsere Welt, da wird ein Bild vermittelt, wie jemand zu sein hat. Und wenn man dem nicht entspricht, dann denkt man ist nicht schön. Gottes Wort sagt was anderes. Gottes Wort sagt, dass er dich wunderbar gemacht und geschaffen hat. Einzigartig bist du und wertvoll bist du, so wertvoll, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat. Das sagt Gott über dein Leben aus. Anderes Beispiel, Gott gibt uns das mit auf den Weg, dass wir einen Tag in der Woche in Ruhetag haben sollen. Der siebte Tag soll ein Ruhetag sein. Wenn wir uns da nicht dran halten, dann wird der Mensch krank. Der Mensch braucht diesen Rhythmus. Wir sind dafür gemacht und geschaffen. 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe. Und wenn wir uns nicht dran halten, dann kriegt unser Körper, unsere Seele Probleme. Dieser Ruhetag ist sogar noch mehr. Gott hat seinem Volk verordnet, das ist ein Schabbat, das ist ein Feiertag. Nicht nur ruhen, sondern auch feiern. Wir dürfen diesen Tag feiern. 6 Tage arbeiten und einen Tag das Leben und vor allen Dingen den Schöpfer des Lebens, den Gott des Lebens zu feiern. Kann sein, dass wir da als Deutsche noch ein Stück lernen müssen, was das bedeutet, diesen Tag zu feiern. Bin da selber noch so ein Stück auf der Suche, was das bedeutet und wie das in einer guten Art und Weise gehen kann. Da haben wir irgendwas verloren. Wir sind ein Volk, was viel rammelt, macht und schafft und macht. Aber am 7. Tag mal Ruhe und feiern. Oder ein anderes Beispiel. Gott gibt uns das mit in seinem Wort auf dem Weg. Wenn uns jemand verletzt, wenn uns was schmerzt, vergib demjenigen. Und wie gut ist es, wenn wir uns auf diesen Weg der Vergebung machen und vergeben und unser Herz dort wieder zur Ruhe kommt. Wenn wir das nicht tun, dann wächst Bitterkeit und Hass in unserem Herzen. Und wie viel Not und Schmerz bringt das in den Leben von den Menschen hinein, wenn Bitterkeit und Schmerz, Hass in deinem Herzen wächst und immer größer wird. Gott möchte, dass wir leben. Er hat uns eine gute Ordnung mitgegeben für unser Leben. Alle Menschen, die sein Wort ernst nahmen und ihr Leben danach ausrichteten, würden uns Zeugnis davon ablegen, welch ein Schatz es für sie war. Psalm 119 ist von solch einem Mensch geschrieben. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, wer Gottes Wort hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Das ist ein festes Fundament, wenn wir das Wort Gottes hören und danach handeln. Ich denke, die Beispiele, die ich eben genannt habe, tun das nochmal unterstreichen. Es darf nicht nur beim Hören oder Lesen des Wortes bleiben. Es muss in unserem Leben Anwendung finden. Was wir erkennen durch Gottes Geist, das dürfen wir mit seiner Hilfe umsetzen. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Damit uns Gottes Wort zum Fundament wird, brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne ihn kann uns das Wort zum bloßen Buchstaben und somit zum Stolperstein werden. Die Pharisäer zur Zeit Jesu kannten das Wort in- und auswendig. Und doch haben sie Jesus, der das lebendig gewordene Wort Gottes war, nicht als den Sohn Gottes erkannt. Das Gesetz und die Propheten, die sie gelesen haben, die sie kannten, waren voller Hinweise auf den Sohn Gottes, als den verheißenen Messias des Volkes Israel. Und doch blieb diese Realität ihren Herzen verschlossen. Sie haben das Wort nur mit ihrem Verstand betrachtet und versucht, mit ihrem Verstand zu erfassen. Es ist nicht in ihr Herz gedrungen. Gottes Wort muss in unserem Herzen landen. Und es kann nur durch das Wirken des Heiligen Geistes geschehen. Wir lesen davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Lesen wir den Vers vor. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Hier geht es um den Dienst des Paulus in Korinth. Er hat unter ihnen Gottes Wort gepredigt und dabei hat Gottes Geist ein Werk an ihren Herzen getan. Der Heilige Geist beschreibt die Tafeln unseres Herzens. Das ist bildlich, ja, wir haben da Tafeln drin. Man kennt die Tafel aus dem Unterricht, wenn der Lehrer vorne die Tafel beschreibt, der was draufschreibt. Wir haben Tafeln hier drin, da schreibt der Heilige Geist was drauf. Das Wort Gottes, er möchte es hineinschreiben auf diese Tafeln in unserem Herzen. Kann man dann lesen in unserem Leben. Er wirkt in unseren Herzen, er erneuert unsere Herzen und macht uns so zu einem Brief Christi in dieser Welt. Was der da hineinschreibt, verändert uns und wird gelesen von unserer Umwelt. In diesem Kapitel 2. Korinther 3, da geht es um diesen Dienst des Heiligen Geistes an unseren Herzen. Ein paar Gedanken dazu, wie dieser Dienst ausschaut. Um das zu verstehen, erklärt uns Paulus diesen Dienst des Geistes, der im neuen Bund geschieht, im Unterschied zu dem des alten Bundes. Der alte Bund ist Gottes Bund mit dem Volk Israel am Berg Sinai. Ja, dort hat er ihnen das Gesetz gegeben, und den Auftrag gegeben, die Stiftshütte zu bauen. Der neue Bund ist Gottes Bund mit der Menschheit, den er in Jesus gestiftet hat. Im alten Bund schrieb Gott sein Gesetz auf steinerne Tafeln. Die 10 Gebote sind auf steinernen Tafeln geschrieben. Man kennt die Geschichte, Mose ist auf dem Berg gewesen, 40 Tage und Nächte da oben in Gottes Gegenwart. Und Gott selber redet zu Mose in dieser Zeit und Gott selber beschreibt diese Tafeln. Es ist Gott, der das in diese Tafeln eingraviert. Und Mose kommt vom Berg runter mit diesen Tafeln. Sein Gesicht glänzt von dieser Zeit in Gottes Gegenwart. Das ist das Geschehen in Verbindung mit dem alten Bund. Im neuen Bund schreibt Gott sein Gesetz durch den Heiligen Geist direkt in unsere Herzen, beziehungsweise erneuert unsere Herzen. Ich lese das aus Jeremia, wo das über den neuen Bund steht. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der größte Unterschied zum alten Bund ist, dass Gottes Handeln nicht außerhalb von uns geschieht, sondern in unserem Innern, direkt in unserem Herzen. Im alten Bund erhielt das Volk das göttliche Gesetz auf diesen steinernen Tafeln als Vorgabe und war nun aufgefordert, es zu leben. Aber die Menschen erlebten keine Veränderung in ihrem Herzen und so scheiterten sie immer wieder im Alltagsleben. Die Geschichte des Volkes Israel ist voller Beispiele, beziehungsweise kennst du das aus deiner eigenen Erfahrung? Du nimmst dir vor, beim nächsten Mal reagiere ich nicht mehr beleidigt. Und die nächste Situation kommt und du reagierst doch wieder so. Du willst nicht, aber in dir ist was anderes, kommt immer wieder raus. Oder die guten Vorsätze, die sich manche zu Silvester nehmen für das neue Jahr, die halten meistens nicht lange. Wir können das aus eigener Kraft nicht leben. Das Volk Israel konnte das damals nicht aus eigener Kraft leben. Im neuen Bund erleben wir durch das Wirken des Geistes nicht nur die Mitteilung des Willens Gottes für unser Leben, sondern Gott erneuert gleichzeitig unsere Herzen. Denn der Heilige Geist schreibt sein Wort in unsere Herzen hinein. Als erstes merken wir das, wenn wir unser Leben Jesus hingeben und die neue Geburt erleben. Wir sind geboren aus Gott, geboren aus dem Geist. Neues Leben entsteht in dir. Und da könnte es sein, du willst auf einmal beten und kannst das. Ich kann mich erinnern, die Zeit vor meiner Bekehrung, wo ich war schon in christlichen Kreisen unterwegs und da waren Gebetsversammlungen, ich war mit dabei, aber ich habe dort meinen Mund nicht aufgekriegt. Als Jesus in mein Leben gekommen war, hat sich was verändert. Da wollte ich beten und da habe ich mitgebetet. Da wird was neu in deinem Leben. Kann sein, du willst ein Gotteswort lesen und du tust es. Du willst es, es ist ein Verlangen in dir. Ich kenne das auch von mir. Da war ein Verlangen in meinem Leben, das Wort Gottes zu lesen. Ich habe in der Zeit viel an Literatur verschlungen und viel in mich aufgenommen. Da war ein Hunger in mir da. Das ist was neu geworden in meinem Leben durch den Geist Gottes. Das musste mir niemand mehr sagen, dass man das machen sollte. Und man hat sich dann Mühe gegeben, das zu machen. Nee, es ist was neu geworden in meinem Herzen. Du willst das Evangelium anderen weitersagen und machst es. Du willst die Sünde lassen und du hast die Kraft dazu. Nicht jeder erlebt alles davon. Oder vielleicht auch andere Sachen. Aber jeder, der die neue Geburt erlebt hat, kann diese Erneuerung an irgendetwas feststellen und sagen, da ist was neu geworden in meinem Leben. Und da ist was Neues in mein Leben gekommen, eine neue Kraft da gewesen. Und ich konnte was ganz neu leben. Und genau das kann man immer wieder erleben an den Punkten beziehungsweise in den Bereichen unseres Lebens, wo wir Veränderung benötigen. Wenn uns der Geist Gottes das Wort ins Herz schreibt, kannst du es leben. Und so wird es dir persönlich zum Fundament. Nur mal als Beispiel, so diese einfache Wahrheit, dass Gott uns liebt. Gott liebt dich. Das ist so. Und ich weiß, ich habe das gebraucht, dass mir das der Heilige Geist in mein Herz schreiben musste. Und es war auch eine lange Zeit, wo er da dran war. Und es ist so eine wichtige, fundamentale Wahrheit. Und was hat sich da alles verändert in mir? Und ist da frei geworden, es zu erfassen, dass ich weiß, Gott liebt mich. So bete um diesen Dienst des Heiligen Geistes, wenn du deine Bibel aufschlägst. Ja, dass der Geist dir das Wort lebendig macht. Beziehungsweise, wenn du eine Predigt hörst, bete darum, dass der Geist was in deinem Herzen lebendig macht und zu dir redet. Ich habe das so verglichen, Wort und Geist, das ist so eine Kombination, wenn man ein Fundament gießt, ja, ich bin nun keiner, der auf dem Bau arbeitet und der große Erfahrung hat, aber das, was ich gemacht habe, ich habe mal ein kleines Fundament gemacht für die Schaukel meiner Kinder, ja, da brauchst du die vier Schaukel, Ausläufer, die müssen gut verankert sein im Boden und ein kleines Fundament, man geht in den Baumarkt, holt den Sack Fertigbeton und das mischst du dann an mit Wasser. Ja, der Fertigbeton und das Wasser. Und das mischst du und es kommt rein und es wird ein festes Fundament. Und es ist für mich ein gutes Bild für Wort und Geist. Das muss zusammenkommen. Und wenn das zusammenkommt, dann wird uns das Wort zum Fundament. Dann wird er was. Noch ein Gedanke an dieser Stelle, der uns verdeutlicht, wie nötig wir die Hilfe des Heiligen Geistes benötigen. Als Jesus in der Wüste vom Feind versucht wurde, geschah das auch einmal durch das Wort Gottes. Der Teufel benutzte ein Wort aus Psalm 91, um Jesus zu eigenmächtigem Handeln zu überreden. Auch dir gegenüber missbraucht der Teufel manchmal das Wort Gottes. Da kommt mit dem Wort Gottes. Und da brauchen wir einen Heiligen Geist, um das zu erkennen. Nur ein Beispiel, wenn man in einer Sünde wieder hingefallen ist. Und dann können vielleicht folgende Gedanken in dir aufsteigen. Sünde trennt dich von Gott. Jetzt bist du getrennt von Gott. Gott kann dich nicht mehr gebrauchen. Ja, und er will eher, dass du liegen bleibst. Und er benutzt eher das Wort Gottes, weil es steht in der Bibel drin, Sünde trennt uns von Gott, ist richtig. Aber da benutzt es an dem Moment, er will dir liegen bleiben und nicht wieder aufstehen. Es ist der Heilige Geist, der dir in einer solchen Situation dich an die Wahrheit erinnert und dir hilft, mit deiner Schuld ans Kreuz zu kommen und Vergebung zu empfangen. Der Heilige Geist hilft dir, durch die Wahrheit wieder aufzustehen und den Weg mit Jesus weiterzugehen. Nimm das Wort Gottes in dich auf. Damit kann der Heilige Geist in dir arbeiten und damit kannst du auch dem Teufel widerstehen, so wie es Jesus bei seiner Versuchung tat. Er hat dem Teufel immer mit dem Wort Gottes widerstanden. Aber das, was er gesagt hat, war durch den Geist in dem Moment lebendig. Und das war das Wort, was den Feind in die Flucht geschlagen hat. Wir finden in den Anweisungen Gottes für sein Volk Israel ein Gesetz, was den König des Volkes betrifft. Hier ein paar Verse davon. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben und dieses soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, auf dass er lerne den Herrn, seinen Gott, fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen beobachte und sie tue, damit sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebe und er nicht abweiche von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er lange lebe in seinem Königreich, er und seine Kinder unter Israel. Der König soll eine Abschrift des damals vorliegenden Wort Gottes machen und soll alle Tage seines Lebens darin lesen und danach handeln. Gott gibt ihm das als Grundlage für ein gelingendes Königtum mit auf den Weg. Das, was Gott dem König zu sagen hat, erinnert uns heute vielleicht an unsere stille Zeit. Lies täglich Gottes Wort und tu, was du durch Gottes Geist erkennst. Nimm täglich das Wort Gottes auf. Ich denke, es ist nicht nur für den König damals wichtig gewesen. Es ist für uns alle wichtig. Das Buch mit den meisten Kapiteln in der Bibel, das sind die Psalmen. Und sie beginnen so: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wir haben hier wieder das Bild mit dem Baum, ja, der Frucht bringt. Habe deine Lust am Gesetz Gottes, sinne darüber nach, Tag und Nacht. Das lesen wir hier. Für das Volk Israel war es damals die Tora, die ersten 5 Bücher Mose. Für uns heute ist es die Bibel. Was beschäftigt uns nicht alles in unseren Gedanken? Womit wir uns täglich beschäftigen, das sind dann auch die Dinge, die unsere Gedanken bestimmen. Welchen Raum hat Gottes Wort in unserem Leben? Welchen Raum hat es in deinem Leben? Geben wir ihm so viel Raum, dass es auch unsere Gedanken bestimmt? Vielleicht würde der Psalmschreiber in unserer Zeit den Psalm so beginnen: Wohl dem, der nicht im Internet versackt. Beziehungsweise wohl dem, der nicht vom Smartphone gelebt wird. Wie viel Zeit nehmen diese Dinge in unserer Zeit ein, in deinem Leben ein? Ich will an der Stelle gar nicht weiter das ausführen, aber prüf das mal, worum deine Gedanken am meisten kreisen. Vielleicht musst du da eine Korrektur zugunsten von Gottes Wort vornehmen. Ist das Wort Gottes das, was uns bewegt, innerlich beschäftigt? Das Buch mit den meisten Kapiteln in der Bibel beginnt so, wie wir es eben gelesen haben. Das Kapitel mit den meisten Versen in der Bibel ist Psalm 119, hatte ich vorhin schon gehabt, 176 Verse hat er. Ja. In diesem Psalm geht es ausschließlich um die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Kann es sein, dass es sich dabei nicht nur um einen kleinen Hinweis von Gott handelt, sondern dass es ein Wink mit dem Zaunspfahl ist, wie grundlegend für uns sein Wort ist? Bei mir in der Lutherbibel steht über dem Psalm 119 drüber das güldene ABC. ABC. Das Alphabet. Grundlegend, um eine Sprache zu erlernen. In jeder Sprache. Grundlegend. Sei verwurzelt im Wort Gottes. Und an der Stelle noch ein praktisches Wort Gottes an sein Volk aus 5. Mose 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das Wort muss in unsere Herzen, und dann wird es auch ein wichtiger Bestandteil unseres Familienlebens sein. Wir sind aufgerufen, das kostbare Wort Gottes unseren Kindern weiterzugeben. Und das kann im ganz alltäglichen Familienalltag geschehen. Teile ihnen mit, wer und wie Gott ist, und erkläre den Kindern die Welt vom Wort Gottes her. Und dann werden deine Kinder dir Fragen stellen. Kinder wollen das wissen. Unsere haben immer viele Fragen gestellt. Und dann hast du Möglichkeit, ja, auf diese Fragen zu antworten und kannst ihnen ganz viel vom Wort Gottes mit auf den Weg geben. Ich bin an der Stelle sehr dankbar für meine Frau. Wer meine Frau kennt, weiß, dass sie gern und viel redet. Und sie bringt dabei auch immer Gott mit ins Spiel. Und so hat sie unseren Kindern auf ganz natürliche Art und Weise ganz viel von Gott mit auf den Weg gegeben. Das ist mir sehr wertvoll. Wir als Eltern legen das Fundament im Leben der Kinder. Und dafür brauchen wir erstens Zeit mit unseren Kindern. Und das ist in unserer Zeit sehr angefochten. Die will uns der Feind rauben. Ihr lieben Eltern, nehmt euch Zeit. Zeit für eure Kinder. Und dann muss Gottes Wort in diesen Zeiten natürlich Raum finden und da sein. Aber es ist wichtig, dass wir Zeit haben. Miteinander, mit unseren Kindern als Eltern. Auch die Großeltern können ganz viel Gutes ins Enkelkind hineinlegen. Ihr lieben Großeltern, nutzt diese Gelegenheit, wenn ihr sie habt. Und auch der Dienst in unseren Gemeinden an den Kindern ist ein ganz wichtiger Dienst. Ich bin mit 19 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen und bis dahin habe ich durch Familie und Gemeinde schon viel von Gottes Wort gehört. Da ist vieles in mich hineingelegt worden. Und ich bin im Rückblick sehr dankbar für alles, was da schon in meiner Kindheit von Gottes Wort in mein Leben hineingelegt worden ist. Das ist mir dann zum Segen geworden. Das war schon hineingelegt. Und das konnte dann der Geist auch beleben und lebendig machen. Der Dienst an den Kindern lohnt sich. Auch wenn du das vielleicht manchmal nach einer turbulenten Kinderstunde anzweifelst. Ich gehörte auch zu den Experten, die im Kindergottesdienst manchmal aufgemischt haben. Ich stand auch manchmal draußen vor der Tür. Ja. Aber ich bin total dankbar für das, was in dieser Zeit in mein Leben hineingelegt worden ist. Es ist mir zum Segen geworden. Und ich möchte euch sagen, ihr lieben Kindermitarbeiter, bleibt dran. Auch wenn euch vielleicht manchmal die Haare zu Berge stehen. Bleibt dran, es lohnt sich. Es ist so wertvoll, es ist so wichtig, dass wir diesen Grund in die Herzen der Kinder hineinlegen. Und der Text gibt uns auch ganz praktische Tipps, wie Gottes Wort uns im Alltag begegnen kann, wie wir das selber gestalten können. Zum Beispiel steht hier, schreib sie auf die Pfosten deines Hauses. Schreib das Wort dorthin, wo es dir immer wieder begegnet. Das muss bei dir nicht der Pfosten von deinem Haus sein. Ja? Aber manche, die haben am Spiegel ja, irgendeinen Zettel dran und da steht halt drauf, hier siehst du einen Mensch, den Gott liebt. Das ist eine Botschaft, die mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Passt. Und jeder, der da reinguckt, liest das. Und du selber liest es und erinnerst dich dran und andere lesen es. Ja? Oder die Toilette, ein wunderbarer Ort. Bei uns ist es so, die Kinder haben die bepflastert mit Plakaten und wenn man auf dem Klo sitzt, dann liest man das Wort Gottes. Ja? Und du kriegst auch manchmal Gäste, ja, die keine Beziehung zum Herrn haben und das ist ein guter Ort, wo sie das Wort Gottes lesen. Ja? Unten am Gebetshaus hängt ein Plakat am Baugerüst. Auch eine Möglichkeit. Also wir können wirklich an der Stelle kreativ sein. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Sei kreativ, dass Gottes Wort in deinem Alltag Platz findet und dein Alltag vom Wort Gottes beeinflusst wird. Ja, dass es dich immer wieder erinnert. Sei da kreativ daran. Das Auto. Es gibt zu viele Möglichkeiten, ja. Genau. Nun zum zweiten Punkt. Sei verwurzelt in der Familie Gottes. Im natürlichen Leben sind wir verwurzelt in unserer Herkunftsfamilie. Dort wachsen wir auf und dort werden wir geprägt. Da sind wir zu Hause und in unserem Umfeld sind wir beheimatet. In einem gesunden Zuhause wirst du versorgt, da bist du behütet und du lernst alle lebenswichtigen Dinge. Wie im Natürlichen, so ist es auch im geistlichen Leben. Wir benötigen, um gesund zu wachsen, ein geistliches Zuhause mit geistlichen Eltern. Das kann eine lebendige Gemeinde sein, das kann ein lebendiger Hauskreis oder Jugendkreis sein. Kann verschieden aussehen. Wenn ein Mensch ganz bewusst sein Leben unter die Herrschaft Jesu stellt, dann wird er eine neue Geburt erleben und ist somit ein geistliches Baby. Und so ein Mensch braucht Anleitung und Hilfe, um in seiner Beziehung mit Jesus zu wachsen und um in seinem Glaubensleben gefestigt zu werden. Die brauchen Hilfe. Das geschieht nicht von alleine im Leben eines Gotteskindes. Und es benötigt, wie im Natürlichen, viel Zeit, Kraft und Zuwendung seitens der geistlichen Eltern. Übrigens, der Missionsbefehl, den uns Jesus gegeben hat, beinhaltet all das. Dort heißt es, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und so weiter, und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Der Auftrag an die Gemeinde dort lautet, führt Menschen zu Jesus und dann begleitet sie und trainiert sie, im Sinne Jesu ihr Leben zu gestalten. Das ist der Missionsbefehl. Der endet nicht danach, wenn jemand sein Leben Jesus gegeben hat. Dort machen viele heutzutage Schluss. Es geht darum, dass diese Leute dorthin kommen, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie Jünger Jesu sind und dass sie im Sinne Jesu ihr Leben gestalten und wiederum andere gewinnen. Wenn du noch jung bist im Glauben, dann möchte ich dich fragen, hast du ein geistliches Zuhause? Du brauchst es unbedingt. Ansonsten wird es dem Feind schnell gelingen, dich von Jesus wegzubringen. Kleine Kinder werden im Natürlichen alleine nicht überleben. Sie brauchen Hilfe. Und die benötigt genauso jedes Gotteskind am Anfang seines Weges mit Jesus. Am Anfang, da hat man so viele Fragen zur Bibel und zum Leben. Du brauchst gute Ratgeber an deiner Seite. Wie gut ist es, bei Problemen Menschen zu haben, denen ich mich anvertrauen kann und die meinen Blick wieder auf Gott richten. In der Familie Gottes erlebst du auch Schutz. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das ist eine Verheißung, die wir im Wort Gottes finden. Und diese Verheißung, die gilt der Gemeinde. Also sei verwurzelt in der Familie Gottes. Und wenn du schon längere Zeit mit Jesus unterwegs bist, dann sei bereit, Verantwortung in der Familie Gottes wahrzunehmen. Investiere dich in diejenigen, die gerade die ersten Schritte gehen. Es benötigt geistliche Eltern. Die Fundament ins Leben der jungen Gläubigen hineinlegen. Hilf ihnen, die Bibel zu lesen und auf Gott zu hören. Lerne ihn, mit aller Not zu Gott zu kommen. Hilf ihnen zu entdecken, wer sie in Jesus sind und erklär ihnen, was das für sie bedeutet. Und. Es ist so vieles, wo sie Hilfe brauchen und Anleitung brauchen. Lass dir von Gott zeigen, in wen du dich investieren darfst. Du kannst dich nicht um alle kümmern. Jesus hat unter den vielen, die ihm nachfolgten, letztlich in 12 Jünger investiert. Investiere dich in junge Gläubige. Hilf ihnen, dass sie Wurzeln schlagen in der Familie Gottes und zu Menschen heranreifen, die wiederum in die nächste Generation investieren. Lasst uns die Leute wirklich anleiten und sie dorthin bringen, dass sie wieder Mitarbeiter im Reich Gottes werden. Und der letzte Punkt, sei verwurzelt und gegründet in Jesus. Ich habe 2 Stellen aus der Bibel. Kolosser 2, wenn ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Und der bekannte Vers, der am Reformationstag immer in der Losung steht: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Unser Glaube ruht auf dem, was Jesus vollbracht hat. Wir stehen fest in dem, was uns Jesus durch Kreuz und Auferstehung erworben hat. Und ich möchte es einfach anhand eines Beispiels erklären. Da gibt es ganz viele Punkte. Und zwar, es geht um die Vergebung unserer Schuld. Ich lese den Vers: Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Alle Schuld hat Gott seinem Sohn Jesus zugerechnet. Jesus ist für uns zur Sünde gemacht und für uns stellvertretend gestorben. Wir wissen, wir alle sind Sünder und dürfen mit unserer Schuld zu ihm kommen und bei ihm Vergebung empfangen. Auf diesem Fundament stehen wir. Aber wie geht es uns, wenn Gott uns unsere Sünde offenbart? Welche Gedanken denkst du da über dich und über Gott? Ich werde nie fertig. Ich schaff's nie. Oder vielleicht denkst du, Gott ist bestimmt sauer auf mich jetzt. Oder Gott kann mit mir nichts anfangen. Oder kannst du Gott dafür danken, dass er dir Sünde offenbart in deinem Leben? Je länger wir mit Jesus leben, umso mehr Licht fällt in unser Herz und wir erkennen immer mehr, was alles an Bösen in unserem Herzen schlummert. Nicht wir werden immer schlimmer, sondern das Licht des Geistes Gottes scheint immer heller in uns und wir dürfen unsere Sünde erkennen. Wenn Gott uns Sünde offenbart, dann will er uns von ihr befreien. Erkenne ich das und komme ich deswegen dankbar zum Kreuz und bin dankbar dafür, dass er mit mir über meine Sünde redet, mir es zeigt, mir es abnehmen will, mich verändern will. Wie geht es uns, wenn wir immer wieder dieselbe Sünde tun? Sind wir frustriert über uns oder leben wir von der Vergebung Jesu? Wollen wir wieder selber gerecht sein oder leben wir im Glauben, dass Gott uns gerecht macht und uns immer wieder vergibt? Petrus fragte mal Jesus, ob es ausreicht, wenn er seinen Bruder 7-mal vergeben würde. Und Jesus hat ihm geantwortet, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7, was so viel bedeutet wie vergib ihm immer. Wieso verlangt es Gott von uns, immer wieder zu vergeben? Weil er uns auch immer wieder vergibt. Das ist sein Wesen. Gott vergibt. Und das auf der Grundlage des Geschehens am Kreuz. Das ist unser Fundament. Glaubst du das? Stehst du auf diesem Fundament, auch wenn du zum 100. Mal mit derselben Sünde zu ihm kommst? Weißt du es? Ja, er vergibt mir. Wie gehst du vom Kreuz weg? In der Hoffnung, dass Gott dir vergeben wird oder in der Gewissheit, dass er dir vergeben hat? Mit bangendem Herzen oder mit einem befreiten Herzen? Glaubst du, Gott kann mir vergeben oder glaubst du, Gott hat mir vergeben? Beides ist wahr und doch ist nur das Zweite wirklich befreiend, oder? Wenn ich weiß, er hat mir vergeben. Ich kenne beides aus meinem Leben. Ich kenne die Zeit, wo ich vom Kreuz weggegangen bin und nicht wusste, ob mir vergeben ist oder nicht. Und da trägst du die Last und es drückt noch und es beschwert dich. Und ich kenne dann auch die Zeit, wo ich vom Kreuz weggehen kann und sagen kann, ich weiß, es mir ist vergeben. Und wie wunderbar ist das. Und es hat damit zu tun, dass ich das entdecken durfte und erkennen durfte durch Gottes Geist. Dieser Grund, auf dem ich stehen darf, Jesus hat alle meine Schuld getragen. Wir dürfen kommen in der Gewissheit, Gott vergibt uns immer unsere Schuld. Wir lesen 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinwäscht von unserer Schuld. Denn er, Gott selber, hat alle Sünde auf Jesus geladen, bildlich gesprochen, alle Schuld auf das Konto Jesu gebucht. Damals auf Golgatha hat Gott alle meine Schuld ihm zugerechnet, mein ganzes Minus auf das Konto Jesu gebucht und er hat es bezahlt mit seinem Tod. Ich darf kommen und meine Schuld bekennen mit dem Blick auf das Kreuz und dem Lobpreis im Herzen. Jesus hat es bezahlt für mich. Lob und Dank sei ihm dafür. Das ist Leben im Glauben, Leben im Blick auf das Kreuz. Jesus, du hast schon alles für mich bezahlt. Danke, danke. Das heißt nicht, mit Sünde leichtfertig umzugehen. Aber nach jedem Fall dürfen wir unsere Schuld bekennen und mit dem Lobpreis Gottes aufstehen. Danke, Vater. Du hast es Jesus zugerechnet. Es ist bezahlt. Mir ist vergeben. Danke für deine Vergebung. Wir stehen fest auf dieser Tatsache des Geschehens vom Kreuz. Das ist am Kreuz geschehen. Wir sind gegründet auf Christus. Das nur mal als den einen Punkt, was es bedeuten kann, auf Christus gegründet zu sein. Kann man in der Bibel ganz viel entdecken, was das bedeutet. In letzter Gedanke. Wir haben heute über Fundament geredet, über die Wurzeln geredet, über das, was man nicht sieht, über das, was im Erdreich verborgen ist. Man sieht dann das schöne Haus da drauf, man sieht dann den schönen Baum, der wächst, man sieht nicht das andere. Aber das kann nur wachsen oder kann nur da sein, weil das Fundament da ist oder weil die Wurzeln in der Erde sind. Ansonsten kann das andere, was sichtbar ist, nicht da sein. Als diese große Bäckerei hier außen vom Roscher gebaut worden ist, ich habe damals leider neben gewohnt, da habe ich bei dem Bau aufpassen können. Und ich habe das am Anfang habe ich gedacht, was machen die hier? Ja? Die haben die Erdmassen geschoben und gemacht und dann haben die irgendwo in der Landschaft dort haben die Löcher gebuddelt und dann haben die dort einen Beton gegossen und dann haben die dort einen Beton gegossen und dann dort. Das sah aus, ich als Laie, gedacht, was soll das werden? Ja? Die haben überall an den Stellen, wo es wichtig war, haben die Fundament gelegt, Fundament gegossen. Der den Bau geplant hat, der wusste schon, was er macht. Jetzt steht so ein Riesenteil da drauf, ja? Fest gegründet auf dem Fundament. Das siehst du nicht mehr. Und das waren auch Arbeiten, wo du sagst, naja, die sagen noch nicht viel aus. Ja? Aber das ist das, was hält und was trägt. Es kann nach oben hin nur das wachsen in unserem Leben, was in die Tiefe gewachsen ist. Wenn nichts in die Tiefe gewachsen ist, kann nach oben nichts wachsen. Von daher ist es wichtig, dass wir gegründet sind, dass wir verwurzelt sind. Jesu Dienst in der Öffentlichkeit geschah in 3 Jahren. 30 Jahre hat er eine Zeit der Zubereitung durch seinen himmlischen Vater. In 30 Jahren seines Lebens ist er dafür zubereitet worden, um dann 3 Jahre wirkungsvoll zu dienen. Es ist wichtig, ja, dass wir gegründet sind und verwurzelt sind. So viel mal an Gedanken von mir, dass wir als Gotteskinder fest verwurzelt und gegründet sind. Nochmal, sei gegründet im Wort Gottes, verwurzelt in der Familie Gottes und stehe fest auf dem Felsen, welcher Jesus Christus ist. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort so Linien mit auf dem Weg gibst, Herr, wo wir sehen und entdecken und erkennen, Herr, wie unser Leben gesund und stabil wachsen und gedeihen kann, Herr. Und ich bete, ja, dass du uns dazu hilfst, dass wir immer wieder unsere Wurzeln wirklich ausstrecken ins Erdreich, dass wir wachsen, dass wir stark werden, dass wir gegründet und gefestigt sind. Herr, dass ein festes Fundament in unserem Leben ist, Herr. Hilf uns dazu, in unserem Alltag das immer wieder zu tun, in diesen Dingen unterwegs zu sein, dass Grund in unserem Leben da ist, Herr. Herr, dass wir Menschen werden, Herr, die fruchtbar sind, Menschen, die feststehen, Menschen, die anderen zum Segen werden können. Herr, ich bete, dass du dieses Werk in uns vollbringst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, ja, und dass du diese Dinge wirklich in unserem Leben versiegelst, dass du dein Wort versiegelst, dass du uns festmachst in der Familie Gottes und ganz fest auf diesem Felsen Jesus. Komm und tu dieses Werk in unserem Herzen, in unserem Leben. Amen.